ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zur Abwehr bereit? Deutschland und seine Kriegstüchtigkeit.
An Hessen führt kein Weg vorbei, so lautet der wohl berühmteste Werbespruch unseres Bundeslandes. Und er stimmt nicht nur für Reisende, sondern auch, wenn es ums Militär geht. Denn falls es zu einem Krieg im Osten des NATO-Gebiets käme, würde Hessen dabei eine wichtige Rolle spielen. Und zwar auch dann, wenn unser Bundesland selbst gar nicht angegriffen wird. Mehr darüber von unserer Reporterin Theresa Peters.
Kilometerlange Konvois auf der Autobahn, Lastwagen, Panzer, Schwerlasttransporter. Sollte es zu einem Angriff auf ein NATO-Land kommen und damit der Bündnisfall ausgerufen werden, ist gut möglich, dass viel Gerät, zum Beispiel aus dem Materiallager der US-Armee in Mannheim, durch Hessen transportiert wird. Das sind dann nicht mehr nur ein paar Fahrzeuge, ist sich Frank Kuhn vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt sicher.
Wir können zum Beispiel mal eine schwere gepanzerte Kampfbrigade der US Army nehmen. Da reden wir von um die 500 Fahrzeugen. Manche Fahrzeuge sind Panzer, die können dann nicht selber auf der Straße fahren, weil es Kettenfahrzeuge sind. Die müssen dann auf Tiefladern transportiert werden. Aber wir reden hier eben wirklich von einer substanziellen Anzahl an Fahrzeugen. Also da reden wir schon von mehreren hundert, die dann da transportiert werden müssen.
Deutschland und Hessen wären dann Gastgeber für die NATO. Das bedeutet konkret, sie müssten die Versorgung all der Soldaten und Gerätschaften sicherstellen.
Aufgabe der sogenannten Host Nations, also in dem Fall dann der Bundeswehr, wäre, Truppen aus dem Ausland, die Deutschland als Drehscheibe nutzen, zu begleiten. Also dieser Transport muss erstmal abgesichert werden. Das machen dann die Feldjäger, also die Militärpolizei. Es ist dann ja eine riesige Kolonne. Da fährt dann eben Polizei davor und dahinter. Eventuell müssen dann Straßen abgesperrt werden.
Und damit nicht genug.
Wenn sie dann rasten, dann muss man natürlich die entsprechenden Soldatinnen und Soldaten versorgen. Die haben auch Hunger, die haben auch Durst. Also da geht es dann um Essen und Trinken. Die Fahrzeuge müssen aufgetankt werden. Unter Umständen müssen eben auch nochmal Ersatzteile beschafft werden. Es kann ja immer was kaputt gehen.
Konstantinos Tsetsos forscht an der Universität der Bundeswehr in München und berät das Verteidigungsministerium. Er sagt, wenn Deutschland den Host Nation Support anbieten muss, dann bekommt das auch die Zivilbevölkerung. Zu spüren.
Beispielsweise durch Bereitstellung von genug Parkplätzen auf Dorfplätzen oder Volksfestplätzen, genug Benzin bereitstellen, die Militärpolizei, die das dann alles eskortiert, gegebenenfalls auch Demonstrationen eben isoliert. Also eine Division oder eine Brigade, da haben sie mal ganz schnell 1000 und mehr Fahrzeuge zusammen und die fahren auch nicht besonders schnell. Also im Schnitt so zwischen 40 und 60. Und es dauert dann auch seine Zeit.
Und damit wären auch erstmal Straßen länger blockiert. Fragt sich, welche Straßen in Hessen für solche Konvois geeignet sind. Noch einmal Frank Kuhn.
Es ist zum Beispiel so, dass die meisten Brücken in Deutschland und auch in Europa dafür ausgelegt sind für ein gewisses Gewicht. Das sind wohl in der Regel ein bisschen über 50 Tonnen. Jetzt muss man allerdings sagen, Kampfpanzer wiegt um die 70 Tonnen in der Regel. Das heißt, ein Großteil der Brücken zum Beispiel wäre schon mal gar nicht in der Lage, diese enorme Last zu tragen. Und das kommt ja dann auch noch der Schwertransporter dazu. Es kommt vielleicht noch ein Anhänger dazu. Es ist nicht nur ein Panzer auf der Straße unterwegs, sondern viele Panzer.
Die Bundeswehr und das Land Hessen erarbeiten gerade ein neues sogenanntes Militärstraßengrundnetz. Darin ist festgehalten, welche Straßen für die Bundeswehr geeignet sind. Das Papier ist geheim, aber aus Bundeswehrkreisen heißt es, wahrscheinlich würde im Fall eines Krieges das Militär die Autobahnen nutzen und die Zivilbevölkerung die anderen Straßen. Ist Hessen damit in dem Bereich nun kriegstüchtig? In der Frage sind viele Experten sich einig. Wenn Hessen wirklich als Drehscheibe funktionieren soll, muss dringend in die Infrastruktur investiert werden.
Wir hier in Deutschland leben seit Jahrzehnten in Frieden, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und gerade weil dieser Zweite Weltkrieg von Deutschland ausgegangen war, sind viele Menschen in Deutschland skeptisch gegenüber Militär und Aufrüstung. Die Friedensbewegung in Deutschland war lange Zeit groß und einflussreich. Waffenhersteller hatten ein schlechtes Image und die Bundeswehr ist irgendwann zu einer Berufsarmee geworden. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist nun wieder der Krieg in unsere Nähe gerückt. Und es scheint nicht völlig ausgeschlossen, dass Russland zum Beispiel auch benachbarte NATO-Länder angreift, wovon dann auch Deutschland als NATO-Mitglied betroffen wäre. Aber ist unser Land auf einen solchen Verteidigungsfall hinreichend vorbereitet? Die einhellige Meinung von Militärfachleuten zu Beginn des Ukraine-Krieges lautete nein. Ist das immer noch so? Professor Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Ich habe ihn gefragt, ist Deutschland inzwischen besser auf einen möglichen Angriff vorbereitet als zu Beginn des Ukraine-Kriegs?
Nein, wir müssen immer die Frage stellen, welches Szenario ist das? Welcher Angriff ist das? Es besteht, glaube ich, nach wie vor nicht die Gefahr, dass wir hier, ich lebe in Berlin, morgens von russischen Truppen geweckt werden und dass also Deutschland direkt von russischen Truppen angegriffen wird. Aber die Frage, Sie haben es in Ihrer Moderation gesagt, wird eben durchaus diskutiert, ob nicht die baltischen Staaten angegriffen werden können. Und dann ist die Frage, welchen Beitrag können die Deutschen leisten, einen solchen Angriff abzuwehren? Es ist etliches passiert in den letzten 2 Jahren. Stichwort die Zeitenwende, Rede des Sondervermögens und auch im Mindset hat sich einiges verändert. Also wenn wir das mal vergleichen mit dem 23. Februar, dem Vorabend des russischen Angriffs auf die Ukraine, da hat sich einiges verändert. Aber wenn wir die Frage stellen, nicht die deutschen Truppen in Litauen, sind die denn in der Lage, wirklich Litauen zu schützen? Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, insbesondere weil wir einen Krieg in der Ukraine sehen, der also etwa mit KI geführt wird, mit Drohnen geführt wird und da ist die Bundeswehr noch nahezu blank.
Woran mangelt es denn insgesamt bei der Bundeswehr? Was müsste da auf jeden Fall getan werden, damit sie besser aufgestellt wäre?
Tja, man muss eigentlich den Worten Taten folgen lassen. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem in unserem Land. Wir haben kein Problem der Einsicht, der Erkenntnis. Also wir haben Militärexperten erwähnt, aber natürlich die Bundeswehr selber, die wissen, was zu tun ist in all den Bereichen, dass man Strukturen verändern muss, dass man die Rüstung verbessern muss, dass man mehr Personal braucht, Thema Wehrpflichtdebatte, dass man ein anderes Mindset braucht. Das ist alles identifiziert. Das große Problem, wie in vielen Bereichen, ich weiß nicht, Wohnungsbau, was auch immer Sie nehmen wollen, ist, dass man daraus eigentlich keine ausreichenden Konsequenzen zieht. Also ich sage mal als ein Beispiel. Die Bundeswehr ist völlig klar, hat zu wenig Soldatinnen und Soldaten. Er hat 180.000, aber das reicht nicht aus. Man müsste mindestens auf 200.000 eher mehr aufwachsen. Man braucht Reservisten. Und dazu hat Boris Pistorius vorgeschlagen, eine Art Wehrpflichtleit nach dem Modell Schwedens einzuführen. Also dass man etwa 30.000, 40.000 junge Menschen einzieht. Das hat der Kanzler vom Tisch gewischt. Und die Konsequenzen sind verheerend, weil die Bundeswehr, ja, was nicht, sie kann vielleicht eine Brigade nach Litauen schicken, die kann auch kämpfen für 30 Tage, aber dann ist man schnell am Ende der Fahnenstange. Jetzt die Politik wischt das weg, auch weil Militärs, würde ich sagen, nicht hart genug die Politik kritisieren und die würden am Nasenring durch die Manege gezogen. Also wir haben dieses Problem, dass Politik zwar erkennt, aber dass sie nicht bereit sind, auch den politischen Preis für die Erkenntnis zu zahlen und Dinge umzusetzen.
Ausgehend davon, was Sie jetzt über den Zustand der Bundeswehr und über die politischen Diskussionen gesagt haben, was schätzen Sie, wie lange wird es dauern, bis Deutschland zusammen mit anderen NATO-Mitgliedern natürlich einen etwaigen Angriff auf das NATO-Gebiet abwehren könnte?
Also es ist ja nicht so, dass die NATO nichts hat. Natürlich hat die NATO eine Response Force und die Deutschen haben ja 180.000 Soldaten. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, hypothetisch, was würde denn passieren, wenn die deutschen Soldaten kämpfen müssten? Da hätten wir sicherlich ein Riesenproblem. Das würden die auch machen. Die würden ihren Eid erfüllen und die Freiheit Europas, Deutschlands verteidigen. Aber die Fähigkeit dazu ist wirklich begrenzt.
Der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat viel verändert. Und passend dazu hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, schon wenige Tage danach von einer Zeitenwende gesprochen. Er hat damit vor allem eine Stärkung der Bundeswehr verbunden. Und Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, hat erklärt, dass Deutschland bis zum Jahre 2029 kriegstüchtig sein müsse. Seitdem wird die Bundeswehr aufgestockt und es wird über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert. Denn es fehlen gerade auch Soldatinnen und Soldaten. Professor Sönke-Neitzel, Militärhistoriker, hat es ja vorhin im Gespräch hier in HR Info gesagt. Aktuell sind es 20.000 Soldatinnen und Soldaten, die fehlen, weil sich zu wenige freiwillig melden. Vor der Sendung habe ich mit Philipp gesprochen. Er will nur mit seinem Vornamen genannt werden. Philipp ist Ökonom und Unternehmensberater aus Frankfurt. Er hat mit 18 Jahren den Wehrdienst verweigert. Aber nach dem Überfall auf die Ukraine hat er sich dazu entschlossen, Reservist bei der Bundeswehr zu werden. Ich habe ihn gefragt, wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ja, in der Tat. Es war eben der russische Einmarsch in die Ukraine. Und ich habe damals überlegt und war einerseits schockiert und dann aber eben auch gedacht, was kann man machen? Also wenn wir wirklich wieder in solchen Zeiten leben, was heißt das wirklich mit wehrhafter Demokratie und was kann auch eben mein persönlicher Beitrag dazu sein?
Nun ist das ja schon ein Sprung vom Wehrdienstverweigerer zum Rekruten. War das eine spontane Entscheidung oder haben Sie länger drüber nachgedacht und was hat am Ende den Ausschlag gegeben?
Ich habe mich sehr intensiv in den Tagen nach der Invasion damit beschäftigt und dann eben schon sehr bewusst die Entscheidung getroffen, aber die Überlegung ging dann schon relativ schnell, weil es eben doch ein Moment war, der für mich eben auch so die persönliche Zeitenwende war.
Wie haben Ihre Freunde, Ihre Eltern darauf reagiert? Die wussten ja, dass Sie Wehrdienstverweigerer sind.
Ja, natürlich ziemlich überrascht. Also sowohl Freunde als Familie waren kennen mich ja überhaupt nicht jetzt in so einem militärischen Kontext. Aber ich muss sagen, letztlich haben sie mit Verständnis reagiert und tatsächlich ein sehr guter Freund hat dieses Jahr jetzt die Ausbildung angefangen.
Stichwort Ausbildung. Sie haben im vergangenen Jahr am Programm Ungediente für die Reserve teilgenommen, an der militärischen Grundausbildung beim Landeskommando Hessen. Was haben Sie dabei empfunden, zum ersten Mal eine Waffe in der Hand zu halten?
Ja, eine Waffe in die Hand zu nehmen ist sicher schon etwas, vor dem man Respekt hat, aber ich muss sagen, insgesamt wird man in der Ausbildung schon schrittweise daran geführt und eben so nach und nach. Und letztendlich ist es dann einfach ein Werkzeug, nicht ganz wie alle anderen. Es ist schon eins, vor dem man immer noch sehr viel mehr Respekt hat, weil es eben auch sehr viel Schaden anrichten kann. Aber am Ende ist es ein Werkzeug des Soldaten.
Wie gewöhnungsbedürftig war für Sie insgesamt die Ausbildung? Wie hat der Ton auf Sie gewirkt, das Prinzip Befehl und Gehorsam, das ja bei der Bundeswehr gilt?
Ja, das ist natürlich schon ein großer Sprung vom, ja, ich sag mal so, dem zivilen Leben und dem normalen Büroalltag zu dem soldatischen, wo es eben auch so viel Befehl und Gehorsam gibt. Aber natürlich weiß man auch ein Stück weit, dass man sich darauf einlässt. Und man muss natürlich auch sehen, dass ja, Leute Befehle geben, die deutlich mehr Ahnung von dem haben, was man da tut. Also das passt dann am Ende schon. Aber man muss sich eingewöhnen, das stimmt.
Was bedeutet das jetzt praktisch für Sie, dass Sie Reservist sind? Wie oft müssen Sie zu Übungen? Wie oft müssen Sie das Schießen üben und dergleichen?
Ja, müssen ist immer eine Frage, was man wirklich muss. Aber aktuell bin ich dieses Jahr wahrscheinlich etwa so 3 Wochen in Übungen und dazu kommen noch so 3 Wochenenden. Also das ist das, was ich aktuell mache. Man kann sich ja auch weniger machen, man kann sich ja auch sehr viel mehr machen, aber das ist so das Niveau, wo es sich für mich eingependelt hat.
Man übt ja dabei, und das muss man sich ja wahrscheinlich auch immer wieder klar machen, durchaus für den Ernstfall. Und wenn dieser Ernstfall eintritt, dann müssten Sie mit der Waffe in der Hand Ihr Land verteidigen. Wie sehr beschäftigt Sie das, dass es einmal zu diesem Ernstfall kommen könnte? Und wie werden Sie von der Bundeswehr aus darauf vorbereitet?
Ja, also letztlich hoffe ich natürlich immer noch, dass es nie dazu kommt und dass das alles in Anführungsstrichen umsonst war und gar nichts gebracht hat. Aber eben die ganze Ausbildung und der ganze Entschluss ist natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man heute leider sagen muss, es könnte mal zu einem Ernstfall kommen. Und das ist insofern meine Vorbereitung und in der Tat ist ja auch die Ausbildung genau darauf ausgelegt.
Wie machen die das? Wie bereiten Sie sie darauf vor? Also auch in psychischer Hinsicht?
Ich glaube primär, indem man sein Handwerkszeug kennt und dementsprechend weiß, was man zu tun hätte. Und natürlich setzt man sich auch in Gesprächen und so weiter damit auseinander, was es eben heißt, militärisch Gewalt anzuwenden.
Wissen Sie eigentlich schon, wo Sie im Ernstfall dann eingesetzt würden und wie?
Ja, die Ausbildung ist ja ausgelegt auf die Aufstockung der Heimatschutzregimenter. Das heißt, dann kommt ein Heimatschutzregiment und dessen Aufgabe ist es, die kritische Infrastruktur in Deutschland zu schützen, wenn es denn zum Ernstfall käme.
Die Bundeswehr ist sicherlich eine komplett andere Welt als Ihre sonstige Arbeit als Unternehmensberater in Frankfurt. Wie stehen Sie heute zu Ihrem Entschluss, sich als Reservist zu melden?
Ja, ich glaube, es war der richtige Schritt. Die Bundeswehr ist sicher eine ganz andere Welt als mein sonstiger Alltag. Aber gerade weil ich mein Zivilleben eigentlich sehr schätze, glaube ich, dass unsere Art zu leben auch wert ist, verteidigt zu werden. Und dazu will ich meinen kleinen, aber eigenen Beitrag leisten.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Auch wieder so ein neues Wort, das wir gelernt haben, seit Russland begonnen hat mit dem Angriff auf die Ukraine. Deutschland soll kriegstüchtig werden, so hat es Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius formuliert. Damit meint er vor allem, dass die Bundeswehr wieder so ausgestattet werden soll mit Menschen und Material, dass sie unser Land im Fall der Fälle auch wirksam verteidigen kann. Da werden die 100 Milliarden Euro aus dem sogenannten Sondervermögen wahrscheinlich nicht reichen. Wir haben uns gefragt, wie sieht's damit hier bei uns in Hessen aus? Wie kriegstüchtig ist denn unser Bundesland? Unsere landespolitische Korrespondentin Theresa Peters hat das recherchiert und darum geht's in dieser Woche immer morgens bei uns in einer neuen Serie. Darüber reden wir jetzt. Theresa, der Werbespruch des Landes Hessen heißt ja, an Hessen führt kein Weg vorbei. Das gilt dann aber auch für den Kriegs- bzw. Verteidigungsfall. Inwiefern führt da denn kein Weg an uns vorbei?
Ja, da spielt Hessens geografische Lage die entscheidende Rolle. Für den Fall nämlich, dass ein NATO-Land angegriffen wird, vermutlich ja dann im Osten des NATO-Gebiets, würde die NATO viel Gerät dorthin verlegen und außerdem wird damit gerechnet, dass 800.000 Soldaten in den Nordosten geschickt werden könnten und davon würde dann einiges durch Hessen gehen. Es gibt zum Beispiel in Mannheim ein großes Materiallager der US-Armee. Von dort würde dann einiges nach Nordosten verlegt und das würde durch Hessen durchgehen. Und wenn ich sage, einiges an Gerät, dann heißt das nicht irgendwie 20 Lastwagen, sondern dann reden wir laut Militärexperten eher so von 500 bis 1000 Fahrzeugen, also Lastwagen, Panzer, Begleitfahrzeuge, Schwertransporter, die da durchrollen würden. Und Hessen und Deutschland wären dann Gastgeber für eine solche Operation. Das heißt, sie würden den sogenannten Host Nation Support leisten. Und da wird es dann ganz konkret. Hessen müsste dafür sorgen, dass die Soldaten, die die Fahrzeuge begleiten, verpflegt werden, dass die schlafen können, dass sie sich ausruhen können. Und das ganze Gerät müsste irgendwo parken, betankt und gewartet werden. Und da würde dann langsam auch die Zivilbevölkerung was von mitkriegen. Denn erstens ist so ein Konvoi natürlich sehr lang und auch sehr langsam unterwegs und würde entsprechend lange die Straßen blockieren. Und zweitens bräuchte es natürlich größere Plätze, um die ganzen Fahrzeuge zu parken. Und dazu hat Ende April auch schon eine Übung in Hessen stattgefunden. Da wurde mal geschaut, wie das funktionieren könnte. Da hat die Bundeswehr nämlich in der Hessenhalle in Alsfeld ein sogenanntes Convoy Support Center aufgebaut, in dem die Versorgung von Soldaten und Fahrzeugen geprobt wurde.
Du hast dir diese neue Heimatschutzkompanie, die es ja auch gibt, schon angeschaut. Was genau ist das denn und inwiefern hilft die im Ernstfall?
Genau, Heimatschutzkompanien gibt es auch jetzt schon, die haben aber immer mehr Zulauf. Und Hessen bekommt jetzt im Oktober ein eigenes Heimatschutzregiment, dem sind die Kompanien dann zugeordnet. Hessen bildet im Jahr ungefähr 120 sogenannte Ungediente zu Heimatschützern aus. Das sind Leute, die bisher noch nichts mit der Bundeswehr zu tun hatten. Und das Besondere beim Heimatschutz, dort arbeiten nur Reservisten, also Menschen, die ihren Hauptberuf nicht bei der Bundeswehr haben, sondern im zivilen Leben was ganz anderes machen. Ich habe da bei meiner Reportage zum Beispiel eine Schulsekretärin begleitet und jemanden, der im Vertrieb bei einem Autozulieferer arbeitet und sagt, mein berufliches Leben ist wirklich das genaue Gegenteil von dem, was wir hier machen. Und die Heimatschutzkompanie würde im Ernstfall in Hessen, also in der Heimat, wie der Name schon sagt, Gebäude und Infrastruktur schützen. Die würden also nicht in den Krieg ziehen, aber die werden trotzdem auch an der Waffe ausgebildet. Und die Nachfrage oder das Interesse ist sehr groß. Die Bundeswehr sagt, dass es da immer mehr Interessierte gibt. Also beim letzten Mal waren es 500, die für die 120 Plätze sich beworben haben, weil sie sich in der Heimatschutzkompanie einerseits engagieren können, aber sich auch nicht voll zur Bundeswehr melden müssen, sondern mit ein paar Wochen Übungen im Jahr als Reservisten einsetzbar sind. Und es gibt aber noch weitere Beispiele, wie Hessen im Fall eines Krieges geschützt würde, und zwar nämlich nicht militärisch. Dazu gehört dann der Katastrophenschutz. Das sind zum Beispiel die Hilfsdienste wie das Rote Kreuz und die würden die Zivilbevölkerung versorgen. Und das habe ich mir mal angeguckt. Die haben dann das Gerät und die Möglichkeiten, Menschen zu retten oder in mobilen Krankenhäusern zu versorgen, wenn es irgendwie Angriffe gibt. Das kommt jetzt im Moment bei Katastrophen, wie zum Beispiel im Ahrtal vor ein paar Jahren zum Einsatz, aber es kann natürlich auch bei einem Krieg genutzt werden.
Du hast mit Fachleuten gesprochen, viele Eindrücke mitgenommen aus der Recherche. Wie ist jetzt dein Fazit? Also kann Hessen Krise? Sind wir verteidigungsfähig und gut gerüstet für den Ernstfall?
Na, zum Thema Bundeswehr und wie verteidigungstüchtig die ist, ist ja schon wirklich sehr viel gesagt worden. Und auch jetzt die 120 Ungedienten im Jahr für die Heimatschutzkompanie, das ist bei ungefähr 34.000 aktiven Reservisten in Deutschland nicht so bahnbrechend viel, aber es ist ein Anfang. Und es gibt viele Punkte, die haben wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm. Also wenn tausende Fahrzeuge und darunter ja auch wirklich schweres Gerät durch Hessen fahren sollten, dann ist es vielleicht nicht ideal, wenn wir Brücken haben, die permanent so schon an der Überlastungsgrenze stehen. Da müsste also mal investiert werden. Und einer der Experten, mit denen ich gesprochen habe, hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen besser aufgestellten Katastrophenschutz. Wenn wir zum Beispiel zwei so Fluten wie im Ahrtal gleichzeitig haben, dann kämen wir da schon an unsere Grenze. Der sagt, wir brauchen eigentlich einen Pflichtdienst, um das leisten zu können.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.